Wir alle kennen diese Zahlen, wie drastisch der Bausektor zur Umwelteinwirkung beiträgt und welche Verantwortung auch da drin steckt. Das, was bei zirkulärem Bauen besonders ist, dass primäre Rohstoffe eingespart werden und damit Ketten und Produktionsprozesse eingespart werden, die Treibhausgase ausstoßen.
Enyon Podcast, präsentiert vom Rat für Formgebung. Unser Host Martin Pauli spricht mit ExpertInnen über die großen Transformationsfelder in der Architektur. Zirkularität, neue Materialien und Technologien, Automation und Digitalisierung sowie Geschäftsmodelle. Martin ist Global Circular Economy Services Leader bei der internationalen Beratung ARUB und entwickelt in dieser Rolle Strategien für kreislauffähige Design- und Geschäftsmodellinnovation. Darüber hinaus ist er Mitglied im Innovationsbeirat der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen.
Willkommen zu einem weiteren Enyon-Podcast, in welchem wir uns mit den Themen Architektur und Transformation beschäftigen. Der Rat für Formgebung hat diese Reihe initiiert, um zu informieren, zu inspirieren und den Einfluss von Designern, Architekten und der gesamten Branche im Kontext von Nachhaltigkeit sichtbar zu machen. In der ersten Folge haben wir sowohl die tägliche Arbeit im Kontext nachhaltiger Architektur beleuchtet, als auch einen sehr detaillierten Blick in die Welt des industriellen Bauens gewonnen. Zwei Perspektiven, welche unterschiedlicher nicht hätten sein können, jedoch jeweils einen ganz klaren Bezug zu den Herausforderungen an das Entwerfen, Konstruieren und Bauen von morgen nehmen. Heute nähern wir uns meinem persönlichen Herzensthema an, dem zirkulären Bauen. Das Thema ist nicht neu, jedoch relevanter als jemals zuvor. Mein heutiger Gast ist Linda Hildebrandt. Linda ist Architektin, hat nach Stationen der Beratung in Delft zum Thema zirkulären Bauen promoviert, ist seit mehr als 8 Jahren Professorin für rezykliergerechtes Bauen an der RWTH Aachen und Mitinitiatorin von Concula, einem Startup, das zirkuläres Bauen mit digitalen Dienstleistungen unterstützt. Willkommen, Linda.
Vielen Dank.
Linda, wenn du morgens aufstehst, warum glaubst du, dass du dich den Rest des Tages mit zirkulärem Bauen beschäftigen willst?
Ich glaube, dass das eine sehr schöne Situation ist, sehr lange mit diesem Thema unterwegs zu sein und ich den Eindruck habe, dort etwas Sinnvolles beitragen zu können, sowohl aus einer analytischen Perspektive und auch in Bezug auf Gestaltung. Diese Themen zusammenzubringen, glaube ich, macht Sinn und ich freue mich, dass dieses Thema aus der Nische stärker in die Breite kommt und ich da mitwirken darf. Das ist im Moment eine schöne Zeit dafür, ist motivierend.
Da freuen wir uns gemeinsam. Super, super zu hören. Können wir uns vielleicht mal gemeinsam an dieses Thema zirkuläres Bauen annähern? Die Idee von zirkulärem Bauen ist wahrscheinlich nicht neu, dennoch ist sie so relevant wie nie. Vielleicht kannst du noch mal aus deiner Perspektive schildern, wie du es einerseits definierst, aber auch abgrenzt und warum es aus deiner Sicht gerade jetzt so wichtig ist?
Ich denke, die Rahmenbedingungen sind allen klar. Wir alle kennen diese Zahlen, wie drastisch der Bausektor zur Umwelteinwirkung beiträgt und welche Verantwortung auch da drin steckt. Die Motivation ist total klar. Und zirkuläres Bauen nutzt den Kreis als Idealbild und möchte in verschiedenen Maßstäben dazu beitragen, dass wir auf der einen Seite Qualität schaffen und die Umweltwirkung mitdenken, so als abstraktes Bild. Und dann sehr konkret hilft es bei der Strategieentwicklung von Gebäuden, von Quartieren, aber auch kleiner ins Bauteil reingehend. Und es hilft auch, wenn wir an bestimmte Geschäftsmodelle denken. Also abseits vom klassischen Bauen, das ja unser beider Hintergrund ist, sind auch die Wirtschaftsmodelle, die dahinter stecken, für die hilft es, dieses Kreisbild zu benutzen.
Das heißt, du hast die Herausforderungen angesprochen, die sind relativ klar, zumindest in der Fachwelt werden die ja seit Jahren klar diskutiert. Wir reden also darüber, dass der Bausektor global und natürlich auch lokal einer der größten CO2-Beitrag leistet, gleichzeitig wahnsinnig viel Abfall produziert. Wir sprechen in Deutschland von sehr hohen Rezyklierungsraten. Gleichzeitig, wenn man aber den Wert der Materialien und der Ressourcen sozusagen im ökonomischen Sinne sich mal vor Augen führt, dann tendiert er sicherlich gegen null. Das heißt also, der Beitrag dieses Sektors, in dem wir arbeiten, ist riesig und das ist natürlich eine Art von Dilemma. Also wenn man jetzt mal in die letzten 10, 20 Jahre guckt, dann lag der Fokus unter einem sozusagen Nachhaltigkeitsbegriff ja sehr stark auf Energieeffizienz. Ja, wir haben also richtigerweise versucht, die Effizienz zu erhöhen. Gleichzeitig ist das neue Mantra aber sicherlich eher Konsistenz. Das heißt also, dieser Fokus verschiebt sich so ein bisschen. Und deshalb reden wir über die Ressourcen. Hast du das auch so wahrgenommen?
Was parallel ja passiert ist, ist, dass wir auf dieser Ressourcenseite mehr so leise, aber doch in großem Umfang eine Industrie haben, die sich mit Rezyklierung beschäftigt, also quasi diese konsistenten Bestandteile oder was die Konsistenz prägt, die Ressourcen mitbearbeitet und da einen großen Beitrag dazu geleistet hat, primäre Rohstoffe zu schonen. Das ist erstmal, wenn man das im internationalen Vergleich sieht, gerade in Amerika beispielsweise, hatte ich Einblick in die Verwertungsstruktur und klar ist, dass wir da in Deutschland seit Jahrzehnten mit der Kreislaufwirtschaft einen guten Beitrag haben. Das hat immer noch Potenzial und natürlich kann man die Kritik vorbringen, dass das nicht auf gleichem Niveau eingesetzt wurde, aber es ist eben so, dass bestimmte Probleme dadurch vermieden wurden und wir einen Stand haben, auf dem man aufbauen kann und auf dem man auch weitergehen kann. Also auch die Forschung in Bezug auf Rezyklate, da passiert viel, das ist gut. Die Erdbeton ist ein Thema, was super lange da ist. Das hilft uns bei der CO2-Bilanz nicht, aber auf eben der Rohstoffseite hat das eben diese Vorteile.
Wir haben es ja im Vorgespräch auch schon besprochen. Das heißt, man könnte sagen, wir haben eigentlich eine relativ etablierte Struktur sozusagen am Ende der Wertschöpfungskette. Das, was wir sozusagen unter rezykliergerechtem Bauen oder Rezyklieren verstehen, das ist in der Form etabliert, aber die Probleme liegen ja doch weiter wahrscheinlich am Anfang der Wertschöpfungskette. Und da kommt dieses Thema kreislaufgerechtes Bauen, zirkuläres Bauen im Englischen häufig auch unter dem Begriff Circular Economy subsumiert ins Spiel. Und ich glaube, darüber reden wir jetzt in diesem gegenwärtigen Kontext. Also es ist wahrscheinlich auch sehr wichtig, da nochmal Klarheit sozusagen zu erzeugen, dass es eben nicht reicht, so weiterzubauen, wie wir es tun, in der Art und Weise, dass wir Häuser oder auch Infrastrukturen bauen, in der Art und Weise, dass die Materialien, die Ressourcen eben nicht wieder entsprechend ihrer Eigenschaften zurückgeführt werden können, sondern häufig eigentlich wie über ein Downcycling reden. Und insofern müssen wir uns ja sehr stark mit diesen Prinzipien des zirkulären Bauens am Anfang der Kette beschäftigen. In den Entwurfsphasen beispielsweise, wenn wir uns konkret aufs Bauen beziehen. Aber die Industrie natürlich auch in der Art und Weise, wie sie ihre Produkte, ihre Systeme entsprechend entwickelt, designt und dann eben auch in der Betriebsphase der Gebäude entsprechend betrachtet. Wie ist dein Blick darauf?
Du hast vorhin gesagt, dass wir sehr lange uns mit Energieeffizienz auseinandergesetzt haben und da auch große Fortschritte gemacht haben. Also das muss man auch ganz klar feststellen, dass es dort eine deutliche Verbesserung gab, sowohl im Bedarf, dass wir gelernt haben, wie wir bauen müssen, damit wir weniger Energie brauchen und natürlich auch die Energieart. Und dass das aber zu einer sehr starren Situation geführt hat und wir ein Stück weit am Ende der Effizienzdebatte angekommen sind. Und das zirkuläre Bauen möchte das aufbrechen und stellt Werte voran. Und die Frage, was definieren wir als Gesellschaft, was bedeutet Wert für uns als Gesellschaft? Das ist so eine Grundlage. Wenn wir das definiert haben, ändert das noch nicht unser Problem. Das ist auch total klar. Aber es ist ein Startpunkt. Und wenn wir kollektiv anerkennen, dass es diese drastische Situation gibt und die zustimmenden Personenzahl wächst, was toll ist, wenn wir da hinkommen, dann können wir Bauaufgaben anders betrachten. Und da gibt es eben diese Frage, brauche ich es tatsächlich und kann ich mit dem Verfügbaren bauen und welchen Stellenwert hat die ökologische Auswirkung im Planungsprozess? Häufig ist das noch so, ich würde mal sagen, so vor 15 Jahren habe ich das dann und wann erlebt, dass ich Ökobilanzen mit auf Wettbewerbsdokumente gemacht habe in der Beratung. Und das hat auch häufig dazu geführt, dass die Wettbewerbe gewonnen haben, weil die gesagt haben, toll, dass sich ja da jemand auseinandersetzt. Es wurde aber trotzdem konventionell umgesetzt. Weil die beispielsweise ein stärkerer Wandaufbau zu einer schlechteren Flächenauslastung geführt hat und das mit Kosten zusammenhing, die dann der ausschlaggebende Punkt war. Und das ändert sich so langsam, dass wir diese Dinge ernst nehmen und stärker in den Prozess integrieren. Und ich glaube, dass das total zentral ist. Und wir dieses Kostenthema auch anders bewerten. Es ist nicht mehr, wir gucken nicht mehr nur auf die Investitionskosten. Ja, wir haben jetzt so langsam auch Betriebskosten drin, aber auch die Umweltschäden, die damit zusammenhängen. Das ist ein Thema, mit dem sich jetzt mehrere Institute beschäftigen, wie man die Kosten abschätzen kann, die eine negative Umweltauswirkung nach sich zieht.
Also die berühmten Externalitäten. Lass uns da nochmal später drauf kommen, um sozusagen auch diese systemischen Voraussetzungen nochmal so ein bisschen zu beleuchten. Was braucht es also eigentlich, wie muss sich diese Industrie und der Sektor sozusagen insgesamt wandeln, um diese neue Art zu planen, zu bauen und Gebäude zu betreiben eben zu ermöglichen? Ich würde ganz gerne nochmal bei diesem Thema, bei diesem Bezug von zirkulärem Bauen im Kontext von Dekarbonisierung sprechen. Mhm. Also wir haben festgestellt, der Bausektor leistet einen enormen Beitrag im negativen Sinne. Mhm. Und vielleicht kannst du da nochmal deinen Blick drauf werfen, warum ermöglicht zirkuläres Bauen oder auch rezykliergerechtes Bauen? Worin liegt der Beitrag zur Dekarbonisierung? Mhm.
Das eine Thema Energieeffizienz haben wir jetzt schon. Das ist immer die Voraussetzung dafür, dass die Ressourcen eine Rolle spielen, also alles, was wir anfassen können im Gebäude. Und zirkuläres Bauen nutzt Bestehendes und nachwachsende Rohstoffe als ein weiteres Thema. Das, was dabei besonders ist, dass primäre Rohstoffe eingespart werden und damit Ketten und Produktionsprozesse eingespart werden, die Treibhausgase ausstoßen. Also die Idee ist, dass man das, was naheliegend ist, stärker integriert und die Produktionsprozesse dadurch weniger effizienter mit einer anderen Energieart sind.
Da wird es natürlich auch schon komplex. Das ist
absolut
der Punkt. Also wenn wir es mal ganz vereinfacht sagen, wir haben möglicherweise bald eine Situation in Ländern oder auch Regionen, wo wir möglicherweise CO2-Budgets haben und irgendjemand sagt, das ist das Budget, das zukünftige für Gebäude oder für den Sektor, dann haben wir letztendlich 3-4 Möglichkeiten. Also die erste ist, wir können einfach aufhören zu bauen. Dieser alte Karlauer, das nachhaltigste Gebäude ist das, was es nicht gibt. Das wird natürlich wichtiger in Zukunft, der Umgang mit dem Bestand. Ja, wir haben also 10-15% Leerstand in vielen großen Städten und bauen aber natürlich gleichzeitig wie die Weltmeister. Das heißt, da wird sich irgendwas tun in Zukunft. Und wir sehen ja, dass sich da auch viel bewegt. Es wird in Zukunft diese Pre-Demolition Audits wahrscheinlich geben. Das heißt, ich muss erstmal nachweisen, ob ich einen Bestandsbau überhaupt nicht weiter nutzen kann. Also gar nicht schlecht. Zweiter Punkt, um zu dekarbonisieren, nochmal das Thema Effizienz, allerdings im Sinne der Materialien. Das heißt, ich muss weniger Materialien benutzen. Mhm. Gibt wissenschaftliche
andere.
Oder andere.
Vor
genau,
andere.
Wissenschaftliche Evidenz, so 30% weniger oder andere. Das heißt, es ist möglicherweise eine Architektur-, Design- und auch ingenieurtechnische Aufgabe. Das kann man hinkriegen und da wird ja auch viel zu geforscht und auch viel zu innoviert. Aber dann sind wir wahrscheinlich auch schon auf der dritten Ebene bei den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft in dem Sinne, als dass wir, wie du sagst, Materialien substituieren, also erneuerbare Materialien benutzen, dass wir Materialien wiederverwenden. Und da sind wir dann aber gleichzeitig auch schon sehr stark in den Lieferketten und dementsprechend auch in der Industrie. Das ist so ein bisschen der Status quo momentan, ja, dass wir einerseits zirkulär planen können. Ich glaube, wir wissen ziemlich genau, also wenn ich sage wir, dann, ob das sozusagen in der Breite ankommt, ist es auch nochmal dahingestellt. Aber die Prinzipien sind klar formuliert und die müssen auch nicht neu erfunden werden. Aber das dann sozusagen auf die Straße zu bringen und entlang der gesamten Lieferkette, da stehen wir durchaus noch Herausforderungen. Und fühle dich frei, sozusagen auch aus deiner Praxis bislang einfach zu berichten, wo siehst du denn die Industrie momentan? Wie weit sind die eigentlich? Und wenn wir von der Industrie sprechen, muss man sicherlich auch nochmal differenzieren in sozusagen sehr ressourcen- und energieintensive Geschäftsmodelle, aber wo stehen die?
Ich kann berichten aus den Industrien, wo ich Einblick habe. Das ist zum einen in Aluminium verwertende Industrien, also in der Fassadenindustrie. Damit habe ich mich beschäftigt und da gibt es interessante Entwicklungen. Einige Aluminium verarbeitenden Firmen haben sich zusammengetan und einen Verband oder sowas ähnliches gegründet zum Sammeln von Aluminium. Also die haben gesagt, unsere Sachen nehmen wir hier alle zurück und wir wollen dafür sorgen, dass die möglichst nah bei uns, auch dehnbarer Begriff, aber das ist so die Idee, wieder verwertet werden. Also es geht dann nicht darum, dass ein Profil wieder genutzt wird, sondern dass es klein gemacht wird und einem Prozess wieder zugefügt wird. Und das beim Aluminium ist einfach eine Maßnahme, mit der man drastisch die CO2-Bilanz senken kann. Der andere Trick ist, dass man die Industrie ein Bewusstsein in Teilen, einige Hersteller schaffen das, ein Bewusstsein dafür geschaffen haben, wie wichtig die Energiequelle ist. Und das sind die beiden großen Parameter, die Menge des Sekundärmaterials und die Energiequelle, was dazu geführt hat, dass einige ihre Produktion nach Norwegen verlagert haben, weil dort die Menge der erneuerbaren Energie deutlich besser abschneidet als bei uns. Das sind zwei große Player und das ist der Einblick in die Aluminiumindustrie. Die Glasindustrie sieht noch ein bisschen anders aus. Die stehen ganz am Anfang. So ist mein Eindruck. Sie gibt dieses theoretische Potenzial, was irgendwie auf allen Grafiken erscheint. Aber die Recyclingquote für Flachglas ist nicht besonders gut. Wo sich aber alle Akteure zurücklehnen und sagen, wir würden ja gerne. Also gibt uns die Wannen mit Sekundärmaterial, wir speisen die ein. Und unsere hemdsärmeligen Untersuchungsergebnisse dazu sind, dass der Punkt, an dem es schiefläuft, bei der Dekonstruktion auf der Baustelle ist. Also, dass der Aufwand für den Rückbau ungern betrieben wird. Bei der Errichtung des Gebäudes kein Problem. Technisch ist das alles total möglich. Aber der Aufwand, der Abbruch, der soll einfach schneller funktionieren und dann wird eben nicht mehr sortiert und man hat nicht die Werkzeuge vor Ort, um die Bauteile dann wirklich nach unten zu bringen und die Glasscheiben dann einzeln zu sortieren. Das ist so ein Punkt. Und der letzte Bereich, in den ich Einblick habe, ist die Ziegelproduktion oder ja, in den mineralischen Bereich, wo ja, wir eine Industrie sehen, die sich sehr schwer tut mit diesem Thema, aber erkennt, dass sie nicht drum herum kommt und auch langsam ihre Möglichkeiten benutzt, aber in einem Tempo, das deutlich noch an Fahrt aufnehmen kann. Und ich glaube, da für die Industrie, da ist vor allen Dingen Rezyklate und so Take-Back-Systems, das ist, glaube ich, etwas, was da eine große Rolle spielen sollte in den nächsten 5 Jahren.
Toll, vielen Dank. Das war glasklar. Das heißt, die High-Impact-Sektoren hast du benannt, also überall da, wo sozusagen es einen sehr hohen Energieaufwand braucht, um die Materialien entsprechend zu prozessieren. Überall da ist der Druck am größten, klar, weil da der Beitrag zur Dekarbonisierung. Das ist einfach der große Hebel. Jetzt ist natürlich dieses Abwarten auf den grünen Wasserstoff sicherlich keine schlechte Strategie, aber die Betonung liegt eben auf Warten und keiner weiß, wann wir skalierbaren grünen Wasserstoff in Europa tatsächlich auf die Straße kriegen. Das heißt, die Industrie tut gut daran, die Zeit zu nutzen, sich genau mit den Themen, die du gerade benannt hast, auseinanderzusetzen, nämlich den Anteil an sagen, Sekundärmaterialien wieder zurückzuholen in ihre eigenen Prozesse, damit diese berühmte eingeschlossene graue Energie, also die Energie, die verwendet wird, für die Produktionsprozesse zu reduzieren und damit eben ihren Beitrag zu leisten, den Beitrag der Industrie für die Dekarbonisierung und für die Dekarbonisierung des Bauens. So, gut. Jetzt kommen wir vielleicht mal zu den Architekturschaffenden und auch den Ingenieuren und Ingenieurinnen dieser Welt. Mal angenommen, die Industrie bewegt sich weiter und erhöht die Geschwindigkeit, weil der regulatorische Druck weiter wächst und so weiter. Wie ist da deine Haltung zu? Sind diese Prinzipien, die für uns in der Fachwelt oder dieser Zirkularitätsblase längst erkannt sind, sind die in der Breite angekommen?
Ich glaube nicht. Also ich glaube, das Anerkennen der Wichtigkeit steigt. Aber wenn ich spreche von meinem eigenen Einblick in zum Beispiel Juryprozesse, wie da die Diskussionen verlaufen, ist das doch noch stark ein Generationenthema. Ich scheue mich ein bisschen, das zu sagen, es ist ein bisschen unpopulär. Aber das ist das, was ich sehe, dass es eben doch noch da Handlungsbedarf gibt und das noch Akteure gibt, die das als Nischenthema oder als zu spezifisch und zu kryptisch und nicht tangible, nicht greifbar benennen. Das ist noch so, das wächst sich aber gerade aus und die Verbreitung ist doch sehr groß und auch die Auslobenden haben ein großes Bewusstsein dafür und wir sehen, dass das wächst. Aber fragst du mich nach der Momentaufnahme, dann haben wir noch da eine andere Verteilung.
Genau, wir haben ja uns im Vorgespräch dafür einig, dass wir dann zwar positiven, aber dennoch realistisch einen Blick auf die Branche werfen und insofern muss ich dir da nicht widersprechen. Ich sehe es ähnlich und egal ob Generation oder nicht, aber klar, wir haben natürlich Dekaden hinter uns, wo natürlich die Transparenz und der Glasbau und größer, schöner, weiter und irgendwie das höchste Hochhaus, also dieser Wettbewerb auch um hier und da sicherlich auch um Eitelkeiten stattfindet und gleichzeitig nicht immer mit dem Bewusstsein für die wirklichen Probleme korreliert. Und insofern vielleicht tatsächlich aber auch mal die Frage, du bringst es ja in die Lehre. Wie viele Lehrstühle in Deutschland gibt es denn, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen?
Die Zahl wächst. Ich habe sie nicht gezählt oder ich habe die aktuelle Zahl nicht gezählt, aber ich würde sagen, eine hohe einstellige Zahl, sowas in der Größenordnung. Also sagen wir mal so, es gibt viele Lehrstühle, die das mitdenken und dann mal ein Fach anbieten dazu, aber auch damit beschäftigt sind, andere Grundthemen zu vermitteln, die ja durchaus ihre Wichtigkeit behalten. Es ist ja häufig so, dass es ein Entweder-Oder zu sein scheint in unserem Wunsch, alles zu vereinfachen. Aber die Herausforderung besteht darin, die Ansprüche zusammenzubringen und weiterzuentwickeln, weiterzuschreiben. Und diese Zahl, die ich nenne, die bezieht sich auf die Institute, die wirklich fokussiert Ressourcen im Fokus haben. So, das würde ich sagen, dass das diese Größenordnung ist. Aber die Zahl steigt. Das ist total toll zu sehen, dass das eben anerkannt wird als große Wichtigkeit.
Gut, das heißt, es entwickelt sich also Stück für Stück aus einem vermeintlichen Nischenthema heraus hin zu einem Thema, was Bauen, aber auch Architektur einfach nochmal dieser wichtige Blickwinkel hinzufügt wird und man eben nicht nur nach rein Effizienzkriterien optimiert oder im schlimmsten Fall nach rein formalen Kriterien entwickelt. Und interessanterweise, das ist sozusagen dieser Geist, den ich so mitbekomme. Darin liegt natürlich auch also was Wahnsinniges Verheißungsvolles. Ja? Also wenn du diese Herausforderung einmal annimmst, dass du Dinge, die du in der Vergangenheit so gemacht hast, weil du glaubst, die waren so richtig und das waren sie vielleicht noch, aber die nochmal neu zu denken und sozusagen damit auch einen wirklichen Beitrag zu leisten, das ist ja eigentlich eine Riesenchance auch für die gesamte Branche. Nicht zuletzt auch für die Architekturschaffenden wieder sozusagen sich mit diesen Themen, welche Materialien, wie werden diese Materialien gefügt, die Ökobilanz dazu zu denken, zu sagen, was ist eigentlich die Auswirkung dieser Materialien entlang des gesamten Lebenszyklus. Also man könnte ja sagen, das hat man auch schon in einem der anderen Podcasts, dieses, sozusagen, wie der alte Baumeister früher gedacht hat, ne? Der hat ja auch sehr stark darüber nachgedacht, was gibt es eigentlich an lokalen Ressourcen, wie muss ich die fügen auf der Baustelle, wie transportiere ich die dahin. Also irgendwie sind diese Themen ja eigentlich nicht total abstrakt und fremd, sondern ich kann es ja eigentlich umarmen und kann daraus sozusagen sehr stark konzeptionell denken und es dann eben auch versuchen, tatsächlich umzusetzen. Und ich glaube, bei der Umsetzung, also die Voraussetzung dafür, es wirklich dann auch umzusetzen und in die Fläche zu bringen, worin siehst du die denn?
Ich glaube, dass der Prozess, wie wir gestalten, ein anderer ist. Und wir sind aber in dieser gewohnten Bewegung noch sehr stark drin, dass es quasi eine Entwurfspraxis gibt, in der es eine Analyse gibt und auf Grundlage derer kann ich machen, was ich möchte und dann bestelle ich mir alle Materialien dazu. Bekommen die Materialien eine neue Wichtigkeit, verändert das Bauen und meine Idee, die ich vielleicht vorher hatte und zu der ich eine große Überzeugung im Laufe des Prozesses entwickelt habe, steht in Konkurrenz zu etwas anderem. So ist es zumindest, wenn man aus dieser bestehenden Bewegung heraus versucht, eine Veränderung zu machen. Und ich glaube, das, was funktioniert, ist eine Weichheit gegenüber diesem Prozess, dass wir offen sein müssen, diesen Prozess anders zu denken, über andere Parameter. Also das lokale Bauen ist ja, wenn ich das so salopp sagen darf, auch eine Nische. Das ist jetzt in unserer Zeit, machen das sehr wenige. Klar, wir haben die Lehmbauten, das ist ein Thema, wo wir das sehr zeitgemäß noch sehen. Aber das ist eine ganz kleine Gruppe und von denen können wir sehr stark lernen. Das ist aber die Technikfreunde, die brauchen einen anderen Zugang dazu. Wenn die das Bild des lokalen Bauens sehen, dann sind die erstmal, dann sind die abgeschreckt, weil das eben nicht schnell geht oder weil es eine Zähigkeit hat, die ein Image hat, das erstmal abstoßend ist. Und wir haben aber jetzt gerade eine Veränderung. Es kommt raus aus dieser klischeebehafteten Langsamkeit und so einer Tranigkeit hin zu der Paarung mit digitalen oder dem positiven Einfluss nehmen und stimulierend wirkenden Entwicklungen der digitalen Instrumente und der Fähigkeit, auch diese zu benutzen. Da sind wir immer noch nicht da, was die Verheißung erfüllt, aber wir gehen doch in diese Richtung und deswegen sehe ich da ein großes Potenzial, auch die Tech-Leute, die vorher das total spannend waren, ein Gebäude auch als Maschine zu begreifen, diese Fraktion, die auch sehr ausgeprägt ist, mitzunehmen und ja, den Fokus schon auf den Prozess zu bringen, aber da auch das mit einer gewissen Schnelligkeit und einer gewissen Kraft zu machen und auch in einem großen Maßstab. Also dieses lokale Bauen ist ja auch häufig sehr kleinteilig und wir brauchen Prozesse, Methoden, Werkzeuge für etwas, was wir hochskalieren können, was wir in die Breite bringen können.
Guter Punkt. Der zieht sich eigentlich auch wie so ein roter Faden durch die Gespräche. Wir sind ja immer sehr stark prototypisch unterwegs im Bau. Ne? Wir fangen ja immer wieder eigentlich an, das Rad neu zu erfinden. Und weil es eben so ist und diese Skalierung fehlt, haben wir eben auch viele Voraussetzungen nicht, die wir in anderen Branchen sehen, die deutlich konsolidierter sind und die berühmte Economy of Scale haben, wo ich eben sehr stark in Produkten denke. Nun kann man Gebäude natürlich auch in Produkten denken. denken, das haben wir auch schon beleuchtet. Du hast dieses Thema Tech und dieses Verheißungsvolle und auch digital jetzt mit in die Diskussion gebracht. Was genau kann digitale Technologie ermöglichen? Welchen Beitrag kann diese Technologie im Kontext von zirkulärem Bauen leisten?
Mhm. Bei zirkulärem Bauen hilft es mir, drei Dimensionen zu unterscheiden. Das ist einmal die Dimension Wert. Da haben wir schon drüber gesprochen. Das ist was, was wir kulturell verhandeln. Dann Material und Ressourcen, da, wo der tatsächliche Umweltwirkung passiert. Und die Information. Das sind so die drei, mit denen ich mir das gut vorstellen kann. Und Informationen sind eine Grundlage, bei der wir stärker es schaffen müssen, die relevanten Informationen zu sortieren. Dafür brauchen wir erstmal eine Datengrundlage. Wir brauchen dann aber auch Sortierungsmöglichkeiten, damit uns diese Informationsflut nicht überwältigt. Und ich habe den Eindruck, dass das im Moment ein gutes Vor und Zurück ist, wo die Schritte nach vorne größer sind als die zurück. Also ich bin kein Jünger an dieser Digitalisierung, aber ich sehe definitiv die Potenziale. Und Plattformen, in denen Bauteile vermittelt werden, das ist etwas, was wir kennen und was so zunehmend gerade in so kleineren Gebäuden gut funktioniert. Aber die Dienstleistungen, die da drumherum gehen und darüber hinausgehen, also die in den Planungsprozess hineinwirken, das ist etwas, was ich total spannend finde und warum ich, jetzt mache ich die Brücke zu Concula, warum ich mich dort da eingebracht habe, weil ich das total sinnvoll finde, die Dinge, die wir in der Theorie verstanden haben, nämlich dass Bestandsnutzen ein Thema ist, ist jetzt nicht zentral bei Concula, aber das Thema Wiederverwendung, also am liebsten Großformatik weiter benutzen, dass das tatsächlich in so große Planungsprozesse mit hineinzubringen. Nicht irgendwer baut eine Scheune um und hat dafür eine Lampe aus einem anderen Gebäude geholt, sondern mit dem Ziel, da tatsächlich die Stahlträger rauszuholen oder die Steine rauszunehmen und das auf eine ganz ernsthafte Weise zu tun, weil das physikalisch möglich ist. Und wir haben in Deutschland einen Rechtsdschungel, der uns schützen soll, total gut. Da müssen wir aber noch so ein paar Routen für diesen neuen Wertekompass, den wir dort eingesetzt haben, da brauchen wir noch so ein paar neue Routen. Und ich glaube, dass die digitalen Instrumente dabei helfen können.
Gut, das heißt, da müssen wir noch so ein bisschen wahrscheinlich Schritt für Schritt gehen. Aber das tun wir. Wir brauchen also offenbar entlang dieser sich verändernden Wertschöpfungskette Bau, digitale Technologie eigentlich an allen Stellen, um Komplexität zu managen, um Dinge zu visualisieren, zu vereinfachen, transparent zu machen, vorauszuschauen. Das findet teilweise im Kontext von BIM statt, ja auch schon seit Jahren. Es findet jetzt aber auch im Kontext von zirkulärem Bauen statt in Bezug zu Ressourcenpässen, Material oder Gebäudepass, wie auch immer man es nennen will. Das heißt, wir versuchen, die Dinge, die um uns rum sind, dieses Materiallager, statt sozusagen Stück für Stück besser zu verstehen, zu quantifizieren, zu qualifizieren, um damit die Voraussetzungen zu schaffen, die Ressourcen in der bestmöglichen Art und Weise wiederzuverwenden. Jetzt können wir den Bezug einerseits zur Industrie schlagen, wo du gesagt hast, die Industrie sagt, ja, gebt uns sozusagen die Wannen mit Glas. Die muss davor aber möglicherweise erstmal jemand in einer Form katalogisiert haben und vielleicht der Industrie schon mal gesagt haben, da kommt was auf euch zu. Also in einer idealen Welt hätte ich ja sozusagen absolute Transparenz darüber, was in diesen Gebäuden verbaut ist an Material, in welcher Qualität. Und jeder hätte zu jedem Zeitpunkt Einblick darin, um dann diesen Prozess des Wiederverwendens, möglicherweise des Rezyklierens, sozusagen zu facilitieren. Ist es die Vision, die auch Concula verfolgt?
Ja, aber wir setzen da an, wo wir jetzt gerade stehen und sind nicht nur in so einer vertikalen, auf ein Haus bezogenen Sicht, auch mit den Ressourcenpässen, aber eben auch horizontal vernetzend, also die verschiedenen Akteure zusammenbringend, also vermitteln von Wissen über die Eigenschaften von Bauteilen zu verschiedenen Stakeholdern einbinden, von Externen, die zum Beispiel eine Bauteilprüfung übernehmen, ne, dieser ganze Apparat, der da mit drin steckt. Also quasi ist ein Konzertieren dieses Prozesses. Und wir sehen, dass da schon viele Baustelle da sind, aber da gibt es einfach total viele Lücken. Und in diese Lücken geht Concula rein und will da verbinden.
Großartig. Du hast dieses Thema Kollaboration und da kommen wir jetzt vielleicht auch schon zu diesem vielleicht systemischen Blick auf die Branche. Natürlich müssen wir uns weiterhin mit technischen Fragen beschäftigen und wir müssen uns mit Fragen von Innovation, Plan, Bauen und so weiter beschäftigen. Aber gleichzeitig ist wahrscheinlich in der Fachwelt und auch außerhalb ja erkannt, dass die Kreislaufwirtschaft ja ein systemischer Wandel ist, also eine Transformation dieses Sektors. Und da spielen natürlich ganz unterschiedliche Bereiche eine Rolle. Viele von denen haben wir angesprochen, die Regulatorik, die Industrie, die Planenden und Bauenden, die Betreiber, die Investoren. Und du sprachst von konzertieren, das ist natürlich ein ideales Wort. Genau da jetzt diesen insgesamten Wandel voranzubringen über neue oder über Innovationen zwischen diesen Akteuren, die jetzt sehr, sehr isoliert voneinander agieren. Mhm. Ich glaube, das ist ja der Eindruck, dass jeder eigentlich so sein eigenes Geschäftsmodell verfolgt und seine eigene Agenda hat. Mhm. Aber was eigentlich fehlt, ist dieses Ineinandergreifen. Mhm. Und da scheint die Kollaboration oder auch dieses Koalitionsbilden etwas zu sein, wo wir Dinge sehen, die wir nie gesehen haben bislang.
Ja, und der psychologische Effekt, den wir jetzt gerade haben, ist, dass wir eine kritische Situation, möchte ich es mal vorsichtig nennen, man könnte auch sagen Bedrohung von außen haben, was uns als Menschheit, ein bisschen pathetisch klingt, aber runtergebrochen auf die Industrie, auf die Planenden, auf die verschiedenen Akteure in dieser Disziplin, was dort uns stärker zusammenbringen kann und uns auf diese gemeinsame Ziel bringen kann. Natürlich wird ein Konkurrenzkampf nie völlig zurückgedrängt werden, aber durch diese Rahmenbedingungen und dieses Gemeinsame haben wir da eine große Chance, dass wir dieses Klein-Klein, ich habe aber, du hast aber, ein bisschen zur Seite lassen können. Und ich glaube, wenn wir das verstehen, dann ist das ein ungeheures Potenzial. Also ich war sehr beeindruckt. Wir haben auf der Glastech mit verschiedenen Akteuren aus der Glasbranche gesprochen und da waren auch konkurrierende Firmen drin. Und in diesem Thema Zirkularität ist aber eine totale Offenheit, weil man erkennt, wo stehen wir, wo steht ihr, können wir da zusammenarbeiten? Denn wir haben beide diese große Aufgabe und lasst uns jetzt mal gucken, dass das möglichst schnell geht.
Ja.
Das finde ich ist eine total tolle Situation und glaube ich etwas, was wir grundsätzlich verstehen sollten, dass uns das weiter zusammenbringen kann. Dass so ein Druck auf das System hat natürlich auch immer das Potenzial, Spannungen hervorzurufen. Und das sehen wir ja sehr deutlich auch im Augenblick. Aber es hat auch die ungeheure Chance, dass wir näher zusammenrücken und uns in eine gute Richtung zusammen weiterentwickeln.
Sehen wir auch so. Und ich denke auch, dass sozusagen erkannt ist, dass dieses Agieren in Isolation einfach nicht mehr zukunftsfähig ist, sondern Koalitionen bilden, um vor allem auch die Skalierung zu erreichen, von der du ja auch gesprochen hast. Also wenn ich mich als Industrie beispielsweise darauf vorbereite, Glas oder Aluminium zurückzunehmen, aber eben nur in sehr kleinen Fraktionen, vielleicht kann ich dann über Koalitionen in der Wertschöpfungskette diese Stoffströme einfach größer skalieren, größer denken und dann kommt auch wieder und darum, eigentlich zieht sich das auch durch dieses Gespräch durch. Am Ende geht es natürlich auch darum, dass es wirtschaftliche Anreize gibt. Mhm. Das System muss einfach auch kommerziell funktionieren. Mhm. Und jetzt, und das ist dann vielleicht der letzte Aspekt dieses Themas heute, die Geschäftsmodellinnovation, die es braucht, um diesen Wandel zu erzeugen. Jetzt gibt es diese Klassiker, die du auf jeder Konferenz siehst, die berühmte As-a-Service-Economy, alle ist richtig, ich kaufe sozusagen keinen Teppich oder keine Beleuchtung mehr, sondern ich kann die leasen oder mieten. Das ist sicherlich was, was wir auch in anderen Bereichen sehen werden. Aber der Status quo aus deiner Sicht?
Ich beobachte das mit ganz großer Neugierde und finde das toll, dass es eine Übernahme von Verantwortung von den Firmen gibt, dass sie ihre Produkte zurücknehmen. Weiß aber auch aus so inoffiziellen Gesprächen, dass das häufig nicht dazu führt, dass primäre Rohstoffe und Emissionen eingespart werden. Also das ist ja das Ziel. Das ist ja nicht ein, wir machen jetzt mal neue Geschäftsmodelle. Das hat so eine Eigendynamik. Genauso nehme ich das auch wahr, dass man das auf vielen Konferenzen so sieht. Wenn man das so macht, scheint es schon richtig zu sein. Also weil es jetzt neu und anders ist, scheint es jetzt schon richtig zu sein. Aber die Bilanzen dahinter, die Einsparung dahinter, da habe ich noch nicht so viele Daten zu gesehen. Kollegen in Delft arbeiten da dran, aber die haben, weil das so ein großer organisatorischer Aufwand ist, das rechtlich in den Griff zu bekommen, ne? Und auch in Bezug auf Verwaltung, da waren so viele Themen drin, dass das so ein bisschen hinten dran kommt. Das kommt danach dann. Und das muss eben gewährleistet sein. Ich glaube, dass das in großen Chargen total sinnvoll ist, dort einzelne Produkte zurückzunehmen. Das glaube ich. Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, dass die Hauptziele, warum wir überhaupt angefangen haben, darüber nachzudenken, dass die auch wirklich eingehalten werden. Und bei manchen Stoffen ist es einfach nicht so einfach, die in den Kreislauf zu integrieren. Und da wünsche ich mir noch mehr Bewusstsein für, also dass wir da wieder zurückkommen oder dieser Aspekt, nachdem wir jetzt die Aufregung über diese neue Idee benutzt haben, um da konkrete Modelle für zu entwickeln, was toll ist. Also wir haben gesehen, das ist juristisch zu lösen. Das ist auch aus einer, jemand, der ein Gebäude hat, aus so einer Verwaltungssicht zu machen. Und jetzt ist eben die Frage, wie viel bringt es denn eigentlich? Wir sehen eben nicht, dass das in der Industrie so ist. Es sind klitzekleine. In der Wissenschaft sprechen wir da schon richtig lange drüber. Aber die Industrie, die war dann noch so ein bisschen zurückhaltend. Und jetzt fangen aber die Größeren an, das auch mitzudenken. Und ich glaube, wenn das alle machen oder wenn das breitenwirksam ist, dann wird es auch ernsthafter. Und dann kann man eben nicht mehr einfach nur sagen, wir nehmen es zurück und packen es auf die Mulde, weil wir haben übrigens ja auch eine eigene Mulde. Das ist ja nicht die Idee, dass sie nicht auf der städtischen Mulde landen, sondern nur auf der eigenen. Ja. Dann ist immer noch kein Primärrohstoff gewonnen.
Also wie das heißt, es muss konsistent sein, es muss ökonomisch, ökologisch, sozial verträglich sein. Und wir sehen auch sozusagen, da gibt es gute erste Ansätze. Mhm. Und es ist auch wichtig, dass es die gibt. Letztendlich warten ja immer viele darauf, dass Dinge in der Realität funktionieren, dass die demonstriert worden sind, um dann einfach größeres Vertrauen zu haben. Und insofern ist sicherlich wichtig, dass eigentlich alle Akteure in der Kette weiter experimentieren, demonstrieren und kleinteilig zunächst mal versuchen, die Dinge tatsächlich in die Realität umzusetzen und auf der Basis dann sozusagen das größer denken, zwischendrin immer wieder bewerten, nochmal zurückgucken, weiterentwickeln. Und da sehen wir, da tut sich tatsächlich eine ganze Menge. Und es ist auch wichtig, dass die insbesondere Unternehmen auch einfach den Blick von der reinen sozusagen technischen und inkrementellen Innovation in die eher Geschäftsmodellinnovation auch setzen und dass da tatsächlich einfach auch genügend Fokus drauf liegt, weil letztendlich muss es Hand in Hand gehen. Mhm. Ja, und insofern ist es sicherlich ein Feld, was sich weiterentwickeln wird und muss. Wir nähern uns dem Ende. Ich würde mal versuchen, dieses Gespräch zusammenzufassen und das ist gar keine kleine Herausforderung. Wir haben uns zunächst mal angenähert über den Aspekt, warum ist zirkuläres Bauen im Kontext von Dekarbonisierung relevant? Da haben wir gesagt, naja, Materialien, die in den Gebäuden verbaut werden, leisten, weil sie sehr energieintensiv hergestellt werden, einen enormen Beitrag. Das heißt, ich muss sozusagen den Fokus sehr stark auf die verbauten Materialien und Ressourcen legen. Ich muss mir ganz genau angucken, wie ich die in einem Gebäude oder in einer Infrastruktur verbaue, miteinander füge, sodass ich sie möglichst schonend wieder zurückbekomme mit dem möglichst großen Werterhalt. Das war sicherlich ein Aspekt. Und ich damit sozusagen Stück für Stück diesen Sektor dekarbonisieren kann. Auf der sozusagen Planungsebene haben wir gesagt, wir müssen uns natürlich deutlich stärker mit dem Bauen im Bestand auseinandersetzen. Wir müssen also schlicht, sagen wir mal, also nicht aufhören, neu zu bauen, aber wir müssen es einfach reduzieren. Mhm. Ganz klar. Wir müssen den Bestand besser nutzen und müssen da, wo wir neu bauen, sozusagen sehr sinnvoll entlang dieser Prinzipien, die wir gerade beschrieben haben, planen und dann auch umsetzen. Gebäude müssen also entsprechend ihrer individuellen Lebenszyklen optimiert werden, die Tragwerke, die Gebäudehüllen, die innen verbauten Systeme, sodass wir eben nicht ein Gebäude nach 20 Jahren abreißen müssen, weil die Haustechnik kaputt ist. Wir haben in die Industrie geguckt und haben festgestellt, dass die sehr energieintensiven Industrien Glas, Zement, Aluminium, Stahl durchaus auf einem Weg sind, wenn auch mit unterschiedlicher Geschwindigkeit, aber eigentlich, und das ist, finde ich, sehr verheißungsvoll, alle erkannt haben, dass es sich nicht lohnt, weiter zu warten, sondern dass dieses Big Picture 2050 Sektor Dekarbonisierung, Steigerung der Ressourcenproduktivität nur dann erreicht werden kann, wenn wir uns jetzt und idealerweise schon vor 10 Jahren bewegen. Die Rolle von Digitalisierung haben wir beleuchtet und haben gesagt, naja, wir müssen natürlich gucken, dass wir diese komplexen Stoffströme und Wertschöpfungsketten und Verpartungen in irgendeiner Form visibel machen und um auf dieser Basis bessere Entscheidungen treffen zu können. Da entstehen neue, auch Geschäftsmodelle. Startups kommen in die Wertschöpfungsketten und füllen diese Bereiche, wo eigentlich nur ein Vakuum ist. Wir haben über Concular gesprochen, wir haben über die Ressourcen- und Gebäudepässe gesprochen, die da einen sehr sinnvollen Beitrag leisten. Und wir haben am Ende, und das ist sicherlich für mich persönlich zumindest, die fast wichtigste Erkenntnis besprochen, dass wir diesen Wandel und diese Transformation des Sektors nur über neue Kollaborationsformen und über Koalitionen hinbekommen und dieses Agieren in Isolation der Vergangenheit anhört. Mhm. Und damit, wenn du einverstanden bist, würden wir diesen Podcast beenden. Kritik und Anregungen, Themenwünsche sind jederzeit willkommen unter endion@gdc.de. Die E-Mail-Adresse und die Zusammenfassung findet ihr wie immer in den Shownotes.